Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, heute auf den zweiten Teil zu bringen vom Thema, wo wir das letzte Mal schon ein bisschen angeschaut haben, Veränderung Leben beschenkt. Heute ist der Schwerpunkt als Kind Gottes im Veränderungsprozess Leben. Ich glaube und bin überzeugt, das ist ein riesen Vorrecht, das ist ein riesen Geschenk. Nicht nur, wie wir das letzte Mal gesehen haben, das werden wir nachher noch mal kurz anschauen, dass Gott uns alle Voraussetzungen gegeben hat, sondern überhaupt, dass wir dieser Veränderung leben dürfen, um dem näher zu kommen, was Gott für uns vorgesehen hat. Ich möchte an dieser Stelle wieder mit einer Geschichte anfangen. Es ist die Geschichte von Gregorio. Das ist ein spanischer Name, ihn gibt es nicht, aber trotzdem eine Geschichte dazu. Der Gregorio hat Jesus schon vor langer Zeit kennengelernt. Es ist etwa schon 20 Jahre her. Mittlerweile ist er geheiratet, hat ein paar Kinder und alle zusammen gehen in die Kirche. Der Gregorio ist sehr erfolgreich, man sieht es an der Krawatte, und hat viel zu tun bei der Arbeit. Und darum hat er auch nicht so viel Zeit, um sich noch zusätzlich in die Gemeinde zu investieren. Aber man tut ihn durchaus sehr fest wahrnehmen. Denn wenn es um Zeugnis geht oder um Gebet, dann ist der Gregorio zu still. Und seine gewaltigen Zeugnisse, seine gewaltigen Gebete, lassen so Menge einen sich klein fühlen, wenn sie hören, wie er so super Sachen kann erzählen kann. Der Gregorio hat außerdem ganz eine wertvolle Gabe. Der Gregorio hat Gabe, dass er merkt, wenn etwas nicht stimmt. Und ganz besonders bei anderen. Der Gregorio hat Ermahnung als sein Spezialgebiet und immer wieder lebt er die aus und geht auf Leute zu und sagt, was nicht stimmt. Der Gregorio, der Superchrist. Es gibt aber auch noch andere Realität, wo nicht so klar ersichtlich ist. Das eine ist, wie es daheim beim Gregorio läuft. Es ist ein riesen Chaos. Meistens hat man die Fenster zu, damit die Nachbarn das Geschrei nicht hören, von den Kindern, von den Eltern. Der Gregorio selber kommt leider nicht so viel mit, weil er ist eigentlich meistens am Arbeiten. Es kann auch sein, dass der Gregorio einfach versucht, seine Frau aus dem Weg zu gehen, weil eigentlich haben sie in der Ehe auch nicht so gut und wenn sie ganz ehrlich sind, reden sie kaum noch miteinander. Abgesehen von den Problemen in der Familie hat der Gregorio eigentlich schon genug mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen. Mit seinen eigenen Sachen, die er in seinem Leben hat. Das eine ist da das blöde Internet. Wie etwa 50% von allen christlichen Männern tut der Gregorio regelmäßig im Internet Bilder anschauen von Frauen, die mehr als nur halb angezogen sind. Apropos Frauen, da ist auch noch die Sekretärin von Gregorio, die letztes Mal eine Bemerkung gemacht hat und er sich seitdem überlegt, du, wie könnt ihr herausfinden, was die damit gemeint hat? Liegt da vielleicht das Abenteuer drin, ohne dass jemand merkt? Und so hat der Gregorio seine Sachen, wo er auch irgendwie schon merkt, das passt nicht mit seiner Nachfolge zusammen, mit seinem Kind Gottes sein. Und doch sagt er, hey komm, jeder hat doch seine Leichen im Keller. Es ist halb so schlimm und ja, jeder hat doch so seine Sachen. Kommt nicht so drauf an. Und so tut der Gregorio mutig Zeugnis geben. Er redet in der Arbeit von Jesus, seinen Arbeitskollegen, tut da immer wieder auch ja, sagen, was eigentlich richtig wäre. Er tut auch immer wieder die Leute einladen. Und doch, irgendwie passt etwas nicht in seinem Leben. Weil er hat zum Beispiel auch gerade bei der Arbeit, und die Kollegen nehmen sie mir nicht ganz ab, hat er ein Problem mit seinem heiligen Zorn, wie er sagt. Immer wieder explodiert er. Und was ihm näher ist oder was näher kommt, fliegt dann durch den Raum. Das ist der Gregorio. Und wie er sagt, so ist es halt. Es vergeht Wochen, es kommt der Sonntag und der Gregorio und seine Familie gehen wieder in die Kirche. Die perfekte Familie mit einem perfekten Vater, der schon wieder parat ist, ein gewaltiges Zeugnis abzugeben. Und wo schon wieder gesehen hat, dass da die eine junge Frau da, der Rock ist ein bisschen zu kurz gewesen, der wird ich es nach dem Gottesdienst noch sagen. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Geschichte geht. Ich weiß, es ist ein bisschen übertrieben. Und ich glaube doch, es hat durchaus etwas, was real ist. Ganz häufig leben wir als Christen, als Kind Gottes, ein Leben, wo nach außen gesehen alles stimmt, wo wir vielleicht manchmal hochgeistlich daherkommen und trotzdem gibt es Bereiche in unserem Leben, wo Gott eigentlich nichts zu suchen hat, wo man Gott nicht anlösen. Wir sind extrem darauf fokussiert, was die anderen über uns denken. Und wenn man uns so sieht, daherkommen, könnte man meinen, wow. Und doch haben wir Sachen, wo wir sehr am Kämpfen sind, wo wir unsere Schwächen haben. Und anstatt Gott an die Sache anzulassen, verlieren wir unsere Zeit, sage ich jetzt mal, unsere tolle Fassade aufrechtzuerhalten. Ganz häufig leben wir ein christliches Theater, um das zu überdecken. Ganz häufig tun wir von uns ablenken, indem wir Fehler bei anderen suchen. Es ist nicht ohne, dass Jesus gesagt hat, dass wenn wir unseren Brüder korrigieren, weil er einen Spiess im Auge hat, selber mal sollen unseren eigenen Balken bearbeiten. Ganz häufig überdecken wir etwas und vergessen oder übersehen dabei, dass Gott eigentlich in uns arbeiten will. Und indem wir so beschäftigt sind, unser Äußeres, unser tolles Äußeres aufrechtzuerhalten, vergessen wir vielleicht, dass Gott uns verändern will. Veränderung leben. Ich bin überzeugt, das ist ein riesen Vorrecht. Ich bin überzeugt, das ist eins von den Zielen, wo Gott für uns hat in der Nachfolge. Dass wir uns von ihm verändern lassen. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass Gott uns näher die Bestimmung bringen will, die er für uns vorgesehen hat. Der Petrus hat geschrieben, dass wir teilhaben können an seiner göttlichen Natur. Und für das will Gott uns verändern. Das ist ein riesiges Geschenk. Gott will uns an uns schaffen. Er will mich zu dem bringen, wo er mich geschaffen hat, wofür er Jesus hat sterben lassen. Und das Tolle ist, auch das ist schon ein Geschenk. Als Geschenk ist auch, dass Gott, wie wir es letztes Mal gesehen haben, uns alles gegeben hat, was wir dafür brauchen. Zum einen hat uns den kostbaren Glauben gegeben. Den Glauben, den wir brauchen, um überhaupt in die Beziehung mit Gott zu kommen, hat er uns geschenkt. Aber nicht nur das. Der Petrus schreibt, alles, was wir brauchen, um Gott zu gefallen, hat er uns geschenkt. Und wenn uns das noch nicht gelangt, wenn wir zweifeln, vielleicht weil wir amix schwankhaft sind, hat Gott gesagt, ich habe euch ganz viele Zusagen gegeben, ganz viele Verheißungen, damit ihr an denen dürft festheben, damit ihr durch den Glauben könnt dranbleiben und den Weg von der Veränderung mit mir gehen. Wer von uns meint, dass Christ sie heisst, dass ich mal das Billett habe für den Himmel, hat, glaube ich, wirklich nicht verstanden, was Evangelium ist. Es geht um viel mehr. Es geht um Nachfolge. Und indem ich Jesus, mit Jesus unterwegs bin, er mein Leben darf verändern. Und ich immer ähnlicher darf werden, wie mein Herr, wie der Herr Jesus. Dass ich, indem ich mit Gott unterwegs bin, er in meinem Leben darf arbeiten. Und ich jetzt schon darf dem näher kommen, wo Gott für mich vorgesehen hat. Und darum geht es nicht darum, dass ich eigentlich daran arbeite, dass ich einen guten Eindruck erwecke von den Leuten. Dass ich eine tolle Fassade habe, dass die Leute denken, wow, der Daniel, wow, der andere, das ist der Superchrist. Es gibt keinen Superchrist und wir werden nicht perfekt sein, bis wir mal bei Gott sind, das ist ganz klar. Aber es gibt einen Christ, der sagt, ich will in dieser Veränderung leben und auch meine Schwachheiten nicht mit einem Theater überspielen. Das ist ein riesiges Geschenk. Und wie gesagt, für all das, dass Gott uns verändern will, hat alles zur Verfügung gestellt. Wir haben das letzte Mal auch so ein bisschen dargestellt, der Christina ein ganz schönes Geschenk gemacht. Gott hat uns nicht einfach ein kleines Geschenk gegeben, sondern er hat uns ein riesiges Geschenk zur Verfügung gestellt und sagt, da ist es für dich, du darfst es brauchen. Und das ist der Ausgangslage, wo der Petrus dann weiter schreibt. Und das ist der Text von heute, 2. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 5 bis Vers 11. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen. Von der Ausgangslage, dass Gott uns alles geschenkt hat, schreibt der Petrus, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung und zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Ausgehend von dem großen Geschenk, wo Gott es gibt, schrieb jetzt der Petrus, darum setzt alles dran, dass ihr eurem Glauben etwas hinzufügt. Dass man nicht beim Glauben stehen bleibt. Der Glaube ist weder das Ende noch das Ziel von unserem Leben mit Gott. Es ist die Grundlage. Es ist die Grundlage von unserer Beziehung und es ist in dem Sinne der Ausgangspunkt. Und das heißt der Petrus, darum setzt alles dran, dass eurem Glauben Charakterfestigkeit zukommt. Und dann folgt noch eine ganze Liste, wo wir leider heute nicht alle im Detail anschauen können. Aber er fängt nicht mit irgendwie mit Erkenntnis an. Er sagt auch nicht als erstes irgendwie, es ist wichtig, dass ihr irgendwie das und das habt, sondern er fängt an mit Charakterfestigkeit. Gott will an unserem Charakter arbeiten. Ich finde es noch ganz spannend, das Wort heißt, wird auch oft als Tugend übersetzt. Und wenn das Wort auf Gott bezogen wird, wird es mit Güte, Vortrefflichkeit, Exzellenz übersetzt. Also etwas, wo exzellent ist, wo einfach perfekt ist. Und da sagt der Petrus, Gott will auch, dass wir dem unserem Glauben hinzutun, dass Gott in unserem Inneren kann arbeiten, dass er sich in einem äußeren Verhalten zeigt, wo Gott sagt, das ist tugendhaft. Da zeigt sich dein Charakter, der so ist, wenn ich dich geschaffen habe, wenn ich dich haben will. Gott will uns verändern, aber nicht aussen dran, sondern innen dran, unserem Charakter schaffen. Und man weiß, dass am Charakter zu arbeiten, ist nicht etwas, was einfach schnell geht. Es gibt Leute, die sogar sagen, am Charakter kann man nicht ändern. Auch Gott will in unserem tiefsten Inneren arbeiten, und dass er sich dann in einem Verhalten zeigt, wo Gott Ehre gibt. So schreibt der Petrus in Philipper 4,8, und das finde ich ganz spannend, was er da sagt. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Es ist durchaus so, dass Gott will, dass wir uns auf Sachen ausrichten, die gut sind. Gott will, dass wir ein gutes Verhalten auch zeigen. Aber er möchte nicht, dass wir das äußerlich einfach tun, indem wir die Fassade anpassen, sondern indem wir uns innen dran, in unserem Herz, kann verändern. Die Frage ist, wie packt man das an? Wie kann ich das angehen? Und ich glaube, wir tun schnell den Fehler machen, wie ich es jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, dass wir einfach das Äußere anpassen. Dass wir einen Smile aufsetzen und nicht erkennen, das ist jetzt das christliche Gesicht. Anstatt dass Gott unser Herz anpacken darf. Wir passen vielleicht die Art an, wie wir reden. Wo vielleicht sogar anders ist, wenn wir mit Christen unterwegs sind und dann nicht mit Christen sind. Es hängt vielleicht auch zusammen, dass wir Sachen tun, um andere zu beeindrucken. Etwas, was mich bewegt hat, ist in Ecuador, wie die Häuser gebaut werden. Ich habe letztens schon mal ein Bild gezeigt. Und was ganz spannend ist, ist, dass in Ecuador praktisch, ich habe glaube wirklich kein Haus gesehen, wo die Seitenwände verputzt sind, wo schön gemacht sind. Es wird nur die Frontseite gemacht. Dumm ist, wenn man das Haus im Ecken hat, dann muss man doch noch zwei Seiten machen. Also grundsätzlich wird kein Haus mehr gemacht als nötig. Es wird nur die Fassade schön gemacht. Und das ist genau das, was Gott eben nicht will in unserem Leben machen. Er will unser Inneres ändern. Er will uns ganz verändern. Und nicht einfach nur die Seiten, die andere Menschen sehen. Da jetzt natürlich auch so einen praktischen Grund, man kann einfach anbauen und ist kein Problem. Aber jetzt für uns als Menschen, wo Gott uns nicht so bauen oder so machen, dass wir einfach die Seite, die nach außen sichtbar ist, toll ist und es vielleicht Seiten gibt in unserem Leben, wo andere würden verschrecken oder wir selber würden verschrecken, wenn wir mal darauf schauen. Gott will uns ganz verändern. Vergessen wir nicht, warum. Es geht darum, dass er uns in die Bestimmung führen will, dass er uns frei machen will, uns das Leben im Überfluss geben will. Und darum will er unser ganzes Leben ändern. Es geht nicht um eine Schikane, sondern es geht darum, weil uns Gott wirklich frei machen will von unserem alten Wesen und uns in das führen will, was er uns für uns bestimmt hat. Dass wir teilhaben können an seiner göttlichen Natur. Und Jesus hat in dem Bezug häufig auch von Pflanzen geredet. Er hat gesagt, dass wir Früchte bringen sollen. Das stimmt. Früchte, die vom Heiligen Geist gewürzt sind. Und Jesus hat auch gesagt, dass wir ganz nahe bei ihm dranbleiben sollen, weil wir ohne ihn keine Früchte bringen können. Was mich manchmal ein bisschen verschreckt und auch ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir Christen manchmal meinen, dass wir anstatt ein Fruchtbaum zu sein, dass wir ein Weihnachtsbaum sind. Und wisst ihr, wie ein Weihnachtsbaum funktioniert? Der wird abgehackt, der ist tot, der wird irgendwo angestellt und dann wird er mit schönen Kugeln dekoriert. Und man kann so viele Kugeln anhängen, dass man den Baum fast nicht mehr sieht. Und damit es noch ein bisschen besser aussieht, hängt man noch ein paar Lichtchen an und dann ist der Weihnachtsbaum mega schön. Aber wenn man schaut, nach ein paar Wochen ist es trocken und man muss aufpassen, dass man die Hütte nicht anzündet, wenn man Kerzen zu näher bringt. Meine Lieben, als Christen sind wir kein Weihnachtsbaum. Sondern wir sind, wie Jesus sagt, wir sollten ein Baum sein, eine Pflanze, wo Jesus gegründet ist, wo seine Wurzeln in Jesus gegründet hat. Jesus hat gesagt, wir können ohne ihn keine Frucht bringen. Aber häufig lassen wir uns eben in Versuchung führen, dass wir Weihnachtsbaum spielen, dass wir schöne Kugeln anhängen, anstatt uns in Jesus zu verwurzeln und zu sagen, Jesus, ich will mich ganz fest an dir heben. Und dann bringe ich automatisch Früchte. Weißt du, habt ihr schon mal einen Baum gesehen, der extrem gestresst ist, weil er Früchte muss bringen? Wenn der Boden stimmt, wenn der Baum gesund ist, dann bringt er Früchte. Und der geht nicht durch die Gegend oder steht nicht dort und denkt, oh, jetzt muss ich Früchte bringen, sonst klappt das nicht. Dann werde ich umgehackt. Ein Baum, der auf einem guten Boden gesetzt ist, bringt normalerweise Früchte. Was aber wichtig ist, ist da der Teil, den man eben nicht sieht. Die Wurzeln und vielleicht auch noch das Innere von dem Baum. Wenn das nicht stimmt, kann der Baum noch so schön aussehen, kann sein, dass er nicht Früchte bringt. Und da sagt auch Gott, dass wir genau darum immer wieder sollen an unserem Herz ansetzen und eben nicht anfangen, Kugeln anzuhängen. Dass wir unserem Herz ansetzen und dass wir dort Gott arbeiten lassen. Der Jeremia hat schon gesagt, dass das Herz überaus trügerisch ist und eigentlich bösartig, dass man es kaum gründen kann. Und es ist auch der Grund, warum der Salomo in den Sprüchen gesagt hat, mehr als alles andere soll man unser Herz behüten. Das Innere. Es geht eben nicht darum, eben Kugeln anzuhängen, sondern wir Gott ganz fest in Jesus verwurzelt sind und in unser Inneres verändern. Es nützt absolut nichts, wenn unser Äußere alles stimmt und innerlich Gott nicht an uns arbeiten. Jesus hat einmal ein ganz krasses Beispiel gebraucht, um genau die Frommen zu bezeichnen. Und ich fürchte, dass er manchmal an uns das sagen müsste. Er hat gesagt, ihr seid wie Gräber, die außen dran mega schön sind und man kann anmöhlen, man kann Blumen draufstellen, aber innen dran sind wir tot, es stinkt und es ist nichts schön anzusehen. Und das ist genau das, was Gott nicht will mit unserem Leben. Weil wenn wir das leben, dass wir uns wie ein schönes Grab versuchen, möglichst schön rauszubützeln, werden wir nie zu der Freiheit kommen, die Gott für uns vorgesehen hat. Und das ist genau der Punkt. Wenn jetzt das für dich ein Druck ist, du denkst, oh nein, jetzt muss ich mich verändern oder jetzt muss ich das und das machen, um das geht es nicht. Es geht darum, dass wir uns ganz fest in Jesus verwurzeln, uns ganz fest in ihn, an ihm festheben, dass er uns kann verändern kann. Aber wenn wir schaffen, an einem Kügel anzuhängen, vielleicht in der Weihnachtsbaum, wenn er mal trocken ist, noch ein bisschen anzumöhlen, weil er so grün ist, das ist ein Druck. Und das ist, glaube ich, ein Christsein, das viele frustriert, das viele müde macht, wenn man so damit beschäftigt ist, das uns aufrechtzuerhalten. Aber das ist nicht die Freiheit, die Gott uns geben wollte. Das ist nicht das Leben in der Fülle, das Jesus gesagt hat, das er uns schenken will. Das ist eine Religiosität, die tot ist, die nichts bringt. Die uns schlussendlich einfach nur verbittert macht und hart. Hart gegenüber Gott, aber auch hart gegenüber anderen Menschen. Wenn wir wollen, dass Gott uns verändert, müssen wir ihn lassen, dass er unter die Oberfläche von unserem Leben schaut. Wenn wir wollen, dass Gott unser Leben zu dem macht, was er für uns vorgesehen hat, müssen wir aufhören, das selber zu probieren. Wir müssen Gott in unser Leben anlassen und mit seiner Hilfe sagen, ich will die Sachen angehen, die du mir zeigst. Bei einem Eisberg, das finde ich immer sehr beeindruckend, die können oben durch sehr harmlos aussehen. Aber wenn man unten dran schaut, ist der Grossteil versteckt. Und man sagt, dass wir auch als Menschen ganz häufig so sind. Dass wir eine Oberfläche haben, etwas, was man sieht, so oben durch, das ist das, was die anderen bei uns beobachten, wir manchmal selber nur sehen. Und unten dran hat es ganz viel, was von unseren Augen verdeckt ist. Gott ist Gott und er kann auch da unten schauen und würde es da unten dran verändern, damit es da oben Einfluss nimmt. Wenn wir uns aber nur damit beschäftigen, dass wir da oben polieren und bützeln und Kügel anhängen, sind wir irgendwann mal müde und haben einfach die Nase voll eigentlich von dem, was wir meinen, sei ein Christ sein. Jesus will tief in uns rein, das in Angriff nehmen und uns von innen nach außen verändern. Und wir müssen keine Angst haben. Wir müssen uns auch nicht stressen lassen. Weil Gott hat alles gegeben, was wir brauchen, um das zu machen. Mit seiner Hilfe. Wir müssen es auch nicht unter einen Druck setzen, weil das braucht Zeit. Aber der Punkt ist, dass Gott unser Leben, dass wir ein Leben haben, das wir so führen, und er Schritt für Schritt an uns arbeiten und unser Leben verändern. Es geht darum, dass Gott uns verändern kann, dass wir aus dem guten Schatz von unserem Herz das Gute führen können. Und das ist wie ein Baum, auf einem gesunden Boden ist und zu seiner Zeit einfach seine Früchte bringt. Und er bringt gute Früchte und er weiß gar nicht genau, was er dazu gemacht hat. Er war einfach Baum gewesen. Und das ist genau der Punkt, dass wir einfach ein Kind von Gott sein und ihn an uns arbeiten lassen. Und Gott wird dann durch uns gute Früchte bringen lassen. Petrus schreibt, wir sollen alles tragen, damit wir unserem Glauben Charakterfestigkeit hinzufügen können. Und er bringt eine ganze Liste, sagt, der Charakterfestigkeit soll geistliche Erkenntnis dazukommen. Das ist ganz wichtig, geistliche Erkenntnis meint nicht ein Haufen Bibelwissen. Es geht darum, dass wir Jesus besser kennen, dass wir Gott besser erkennen. Und das ist auch ein Geheimnis. Aber das sollen wir uns für das einsetzen. Sagt aber Selbstbeherrschung. Ganz interessant, das ist völlig etwas mit dem Verhalten zu tun, würde mir jetzt nicht einmal als extrem geistlich oder so einstufen. Aber Gott will, dass wir Selbstbeherrschung lernen, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott. Ich glaube, indem wir Gott besser kennenlernen, uns verändern lassen, werden wir auch mehr verstehen, wie Gott ist. Und nicht Angst haben vor Gott. Aber in dieser Gottesfurcht leben, wo wir auch Gott, lassen Gott sein und auch bereit sind, immer mehr auch zu gehorchen. Dann kommt ganz interessant, zuletzt, oder fast vorletzt, Liebe zu allen Glaubensgeschwisterten. Und zuletzt, Liebe zu allen Menschen. In gewissen Übersetzungen steht einfach Liebe. Es ist die Liebe, die göttliche Liebe, die eigentlich nur er an uns geben kann. Der Weg von der Charakterfestigkeit zu der Liebe ist ein langer Weg. Und es ist viel, was Gott da sagt, soll man unserem Glauben hinzufügen. Aber es ist ein Weg, der sich absolut lohnt. Es ist ein Weg für den, wo Gott alle Voraussetzungen schon geschaffen hat. Es ist ein Weg, wo wir uns nicht selber mit abkrampfen, wo es nicht darum geht, dass ich jetzt nach vorne aus einfach das alles irgendwie einhalte und mich fast totrackere, damit ich das schaffe. Es ist ein Weg, wo Gott in unserem Inneren ansetzen will, dass ich das Schritt für Schritt dann auch in unserem Äußeren zeige. Es geht darum, dass wir zu dem näher kommen können, wofür Gott uns geschaffen hat. Es geht darum, dass wir zu dem näher kommen können, wofür er Jesus geschickt hat. Und meine Liebe, es ist ihm ganz viel wert gewesen, dass er Jesus zu uns geschickt hat, sonst hätte er ihn nicht einfach sterben lassen. Er hat Jesus geschickt, damit wir teilhaben können an Gottes Reich, dass wir ihm nachfolgen können, dass wir zurückkommen zu dem, was er uns geschaffen hat. Letztlich, dass wir als seine Arbeiter leben können. Das haben wir vorher gesungen, dass es unser Ziel ist, dass wir als seine Arbeiter leben können. Wenn wir das jetzt so anschauen, glaube ich, ist wichtig, dass wir uns fragen, lebe ich auf das zu? Mache ich das, wie der Petrus sagt, dass ich mich voll dafür einsetze, dass meinem Glauben das und das hinzugefügt wird? Vielleicht will ich mal prüfen, was sind meine Lebensziele? Sind meine Lebensziele vereinbar mit dem? Oder lebe ich in eine andere Richtung, irgendwie Karriere zu machen und nebenbei noch den Eindruck geben von einem guten Christen, aber eigentlich hat Gott ganz wenig in meinem Leben zu sagen? Was ist mein Lebensziel? Lebe ich auf das zu, was Gott für mich machen will? Und die zweite Frage ist, lerne ich mir auf dem Weg zu dem auch helfen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn wir Gott an uns arbeiten lassen wollen, dass wir das nicht allein können und müssen anbringen. Es ist genau darum, dass Gott uns andere Menschen, die Jesus lieb haben, auf den Weg mitgegeben hat, dass wir uns gegenseitig auf dem Weg dürfen unterstützen. Für das braucht es zwei Sachen. Das eine ist, dass ich meine Schwachheiten auch zu denen stehen kann. Dass ich auch sagen kann, hey, ich habe da Kämpfe. Und vielleicht gerade in einem Kreis von Leuten, denen ich Vertrauen habe, kann sagen, betet da für mich. Ich bin da am Kämpfen. Ich brauche eure Hilfe. Und gleichzeitig kann es sein, dass ich Sachen in meinem Leben habe, die ich selber gar nicht sehe. Wo ich auf andere Menschen angewiesen bin, die mich manchmal auf das aufmerksam machen. Jesus fordert es immer wieder auf, die Bibel fordert es immer wieder auf, dass wir Ermahnung leben. Aber die Ausgangslage ist, dass wir uns von unserem eigenen Balch auch bewusst sind, unserer eigenen Schwachheit. Und so ist gegenseitig ermahnet, um uns zu helfen, dem weiterzukommen, wo Gott für uns vorgesehen hat, dass wir nämlich das Leben leben von der Veränderung. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Ermahnung. Also ich habe es gar nicht gern. Und es fängt an im innersten Kreis, bei der Ehe, mit der Frau. Es fängt an mit den Eltern, mit dem Vater, mit der Mutter. Wie gehen wir dort um, wenn wir ermahnt werden? Ist die Reaktion, wie es bei mir häufig ist, erstmal sich zu verteidigen, mal Nein zu sagen, vielleicht auf Gegenangriff gehen, weil der andere hat ja auch seine Sachen und dann kann man gerade bam, zurückschlagen. Oder sind wir dankbar für eine Mahnung und sagen, doch, das stimmt, das wollte ich von Gott prüfen. Und danke, dass du mir das sagst, weil ich wollte ja Gott, Jesus ähnlicher werden. Ich wollte, dass Gott mich verändert. Wenn wir als Christen leben, wo wir dürfen Fehler haben, weil wir haben alle Fehler. Und die es nicht gewusst haben, wissen es jetzt. Wir haben alle Fehler und wenn wir als Christen leben, wo wir das dürfen haben, und wir wissen, wir sind alle irgendwo mit Jesus unterwegs, dann ist das kein Problem, wenn ich einmal meine Fehler zugeben kann. Dann ist es eigentlich auch kein Problem, wenn jemand mal sagt, du, Daniel, das und das musst du mal darauf achten. Dann können wir Danke sagen und das prüfen, es muss nicht immer stimmen. Wir können das prüfen von Gott und das brauchen, damit Gott uns weiter verändern. Wir brauchen einander. Und es ist ganz wichtig, dass wir da uns gegenseitig unterstützen. Eine letzte Bemerkung noch zu dieser Liste. Ich finde es ganz spannend, die zwei letzten Punkte. Petrus bringt eine Liste und zuletzt endet die mit Liebe zu den Glaubensgeschwistern und Liebe zu allen Menschen, die Liebe, die Gott, von Gott kommt. Und da finde ich ganz spannend, weil das sind zentrale Elemente. Die Bibel redet so viel von der Liebe. Jesus hat gesagt, an unserer Liebe untereinander, die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, soll die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder sind. Und wie häufig hapert es an dem, gerade bei uns Christen? An der Liebe untereinander. Kann das sein, dass es an der Liebe untereinander hapert, wenn wir allgemein Gott nicht in unserem Inneren haben arbeiten lassen? Wir haben den Eindruck, wir können einen Umweg gehen, wir gehen jetzt vom Glauben zu der Liebe, aber unser Innere, das ist ja so. Und das kann niemand ändern. Wie schnell sagen wir, das ist jetzt einfach so. Aber Gott will uns zu der Liebe, zu den Glaubensgeschwistern bringen. Und denken wir nicht, wie gesagt, dass wir da Umweg gehen können. Gott will uns verändern. Und in diesem Veränderungsprozess will er uns die Liebe zu den Glaubensgeschwistern schenken. Und nicht nur das, die Liebe zu allen Menschen. Die Liebe, wie Gott die Welt geliebt hat, dass er gesagt hat, ich habe meinen Sohn geschickt, damit er für die Welt sterben kann. Dann müssen wir vielleicht auch mal fragen, wie fest lieben wir die Menschen? Wie fest liegen uns die Menschen am Herzen, die Gott nicht kennen? Ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich noch ganz viel lernen. Mein Herz schlägt noch nicht wie Gott, wo es bereit war, alles zu geben, um die Menschen auf dieser Welt zu erreichen. Wie fest lieben wir die Menschen, die am Rand unserer Gesellschaft stehen? Die Ausländer, die Menschen, die verachtet sind. Ich glaube, die Liebe ist ein guter Messgerät, sage ich jetzt mal, um zu schauen, wie viel Gott schon in unserem Leben darf verändern darf. Und weil die Liebe genau etwas ist, was wir nicht einfach produzieren können. Und es vielleicht dort genau auch schwierig wird, dass man sagt, ich bringe jetzt das raus, die Liebe. Wenn du merkst, an deiner Liebe hapert es, ist das ein Grund mehr, dass du sagst, Gott, ich will mich voll in den Veränderungsprozess reinlassen. Ich will, dass du mich Schritt für Schritt veränderst, indem du mir das und das an mir schaffen darfst, dass ich die Liebe, die du willst, geben willst, darf leben. Der Petrus schreibt, und das finde ich ziemlich eine Herausforderung, sagt, wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, das ist ganz klar nicht eine Option für uns Christen. Es ist nicht so, dass du jetzt kannst sagen, ich will das oder ich will nicht. Der Petrus sagt, wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, finde ich es interessant. Man kann nicht sagen, ich habe das jetzt erreicht. Ich habe die Liste erfüllt. Gott sei Dank. Ich schaue jetzt, wie ich das gemacht habe. Nein. Wenn wir es mal vorhanden haben, einen gewissen Teil, sollen wir das zunehmen lassen. Soll ständig bei uns zunehmen. Und dann sagt er, wenn das vorhanden ist, wird unser Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Wer will das schon nicht? Ein fruchtbares Leben. Wer will das schon nicht? Jesus immer besser kennenlernen. Schon wieder eine riesige Verheißung. Das finde ich das Tolle an Gott. Es geht nicht darum, dass wir einfach mühen, sondern eigentlich alles, was wir machen, ist mit Segnungen und mit Geschenken bespickt. Und auch da sagt Petrus, hey, ich wünsche euch das. Am Ende von meinem Leben, wenn ich euch das schreibe, das ist das, was mir wichtig ist. Dass ihr euer Leben, das vorhanden sein, dass ihr schaut, dass es mehr kommt, dass ihr fruchtbar das Christliche leben könnt, wo euer Glaube nicht untätig ist und wo ihr Jesus immer besser kennenlernt. Was für ein riesiges Geschenk. Wenn ich so an fruchtbar denke, weiß nicht, wie es euch geht, im Moment sieht man ganz viele Pflanzen. So die Brombeersträucher. Wo so vollgeladen sind mit Früchten. Gott will uns, dass wir so fruchtbar sind für ihn. Aber nicht mit Glöckli, nicht mit Kugeln, sondern mit Früchten, die von ihm produziert sind, weil wir ganz fest an ihm uns festgehalten haben. Und der Petrus geht weiter und sagt, doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat er vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Und das soll auch eine Warnung sein. Das soll uns auch aufhorchen lassen. Wer das nicht lebt, ist blind. Es geht so weit, dass er vergessen hat, für was ihn Jesus eigentlich gereinigt hat. Dass er schlussendlich aus Gnade lebt, dass Gott ihm vergeben hat. Petrus schreibt das an Christen, nicht an Nicht-Christen. Und wenn wir das nicht leben, dass Gott uns Schritt für Schritt verändert, kann es sein, dass wir an einen Punkt kommen, dass wir wie einen Blinden umtappen und sogar vergessen haben, dass Gott uns mal gereinigt hat und wir immer wieder auf das angewiesen sind, dass wir aus der Gnade von Gott leben können. Das wünsche ich niemandem von uns, dass wir wie Blinde umtappen, dass wir ja, ein Leben führen, das vergisst, was Jesus für uns da hat. Dass wir das wissen, was er uns da alles geschenkt hat. Und so tut der Petrus schliessen den Abschnitt und sagt, deshalb, und es kommt nochmal, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Schon wieder das. Setzt alles dran. Aber nicht, indem wir ausreichend probieren, etwas zu produzieren, sondern indem wir Gott in unser Leben kommen, dass er uns da verändert. Und es geht weiter und sagt, und der Zugang, wenn ihr das tut, werdet ihr von jedem Fehltritt bewahrt und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Wenn ihr das tut, wer dir von jedem Fehltritt bewahrt. Wow, so weit bin ich noch nicht. Und das Reich Gottes oder unseres Herrn Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Was heißt das? Dass das Reich von Jesus Christus weit offen steht. Jetzt stellt sich vielleicht die eine vor, ja, okay, wenn ich dann stirbe, wird Gott eine extra große Tür für mich aufmachen und der Petrus wird mich extrem freudig willkommen heißen. Und der das nicht macht, der muss irgendwie so eine Seitentür rein. Glaube ich nicht. Ich glaube sogar, dass der Petrus da nicht nur vom Himmel spricht. Dass der Petrus da nicht nur den Himmel meint, sondern unser Leben da auf der Erde. Jesus hat doch gesagt, und das ist genau der Punkt, dass wir häufig irgendwie alles auf den Himmel versetzen. Jesus hat doch gesagt, dass wo er gekommen ist, ist das Reich Gottes mitten unter ihnen gewesen. Er hat auch gesagt, es ist nicht etwas Sichtbares, aber es ist mitten unter den Menschen. Und Jesus hat gesagt, dass der an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Und wir haben ganz häufig das ewige Leben, aber wir tragen es, wenn überhaupt, einfach so ein bisschen mit uns umeinander. Aber Gott will, dass wir das aufmachen, oh, das kann man jetzt nicht, dass wir das ewige Leben aufmachen, dass wir das verreisen und hineinschauen und das brauchen, was Gott uns zur Verfügung stellt. Gott will uns einen breiten Zugang geben in sein Reich, in dem er uns verändern kann. Und es wäre so schade, wenn wir unsere Zeit auch hier auf der Erde verpassen, wo wir uns Gott noch viel mehr hingeben könnten, noch viel näher zu dieser göttlichen Natur kommen, wie der Petrus im Vers 2 schreibt. Dass wir noch viel mehr das könnte leben, wo Gott für uns vorgesehen hat, indem wir eben das aufmachen. Und nicht das einfach mit uns tragen und dann im Himmel kommen, wie in einem Gutschein, du, da ist übrigens noch mein ewiges Leben. Das ewige Leben fängt in dem Moment an, wo wir Gott kennenlernen. Und in dem Moment, wo wir ihn kennenlernen, wo der, dass wir das auspacken. Und das auskostet, was er uns gegeben hat. Wir vergessen das noch gern und sind schnell in dem Sinne, dass wir eben versuchen, selber etwas zu machen. Und schnell mal frustriert, wenn wir merken, hey, wie streng ist es? Auch kann sein, weil wir einfach das Geschenk haben und nicht aufgepackt haben. Gott hat uns alle Werkzeuge gegeben, Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Und wir haben jetzt die riesige Freude, dass wir das einfach dürfen in Angriff nehmen. Dass wir das einfach dürfen öffnen und auf unser Leben anwenden. Damit wären wir am Ende. Ich möchte euch aber noch ein paar Fragen stellen. Gott hat alles gemacht und ist zur Verfügung gestellt. Gott hat alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Und Gott will auch ein Leben uns schenken, wo wir uns verändern können. Die Frage ist, was hindert uns, dass wir das vielleicht manchmal in Angriff nehmen? Will man doch selber probieren, will man selber gut sein? Ich möchte uns allen Mut machen, dass wir das Leben, das Gott uns vorgesehen hat, auch leben. Und dass wir nicht auf irgendwelche andere Ziele zugehen. Dass wir nicht einfach ein gut anbäscheltes Christziel leben, das nach außen stimmt, aber Gott eigentlich im Inneren nichts dürfen machen. Sondern dass wir einfach dürfen sagen, ich bin schwach, ich habe meine Fehler, aber ich will in dieser Veränderung leben, die Gott für mich vorgesehen hat. Weil ich zu dem näher komme, wo Gott für mich vorgesehen hat. Weil ich ein fruchtbares Leben führen will. Und weil ich einen breiten Zugang in das Reich von Jesus haben will, wo jetzt schon auf der Erde sich da ist, weil er und seine Gegenwart auch durch uns da ist. Gott will uns schon da und jetzt verändern. Und es geht um viel mehr, als dass er uns einfach ein Billett für den Himmel hat wollen geben. Es geht darum, dass wir dem ähnlicher werden können, wo Gott für uns gedacht hat. Und mich macht das extrem frei. Ich weiß zum einen, Gott sieht mich durch Jesus als Heiliger. Er sieht mich als Perfekter. Gott muss sich gar nicht beweisen. Aber ich weiß, dass Gott mich verändern will, damit ich persönlich dem näher kommen kann, wo er für mich vorgesehen hat. Und da bin ich völlig frei und freudig damit unterwegs, weil ich weiß, das ist das Beste für mich. Darum ist Jesus für mich gestorben. Und darum will ich Gott an mich heranlassen, damit ich mich verändern kann. Es macht mich aber auch frei, ein christliches Theater zu leben. Wo ich nach außen etwas zeige, was gar nicht stimmt. Es macht mich frei, eine gute Fassade aufrechtzuerhalten, die extrem streng kann sein, wenn man etwas nach Hause zeigen muss, was vielleicht gar nicht stimmt. Und ich muss auch nicht so tun, als ob ich als Christ von einem Sieg zum anderen unterwegs bin. Manchmal hat man den Eindruck, hey, wir Christen, von dem Sieg zum anderen und lauter Zeugnis, wo alles gut läuft. Es ist nicht immer einfach, Jesus nachzufolgen. Das Leben ist nicht immer einfach. Aber Jesus ist mit uns und er wird uns Schritt für Schritt verändern. Es macht mich übrigens auch frei zu denken, ich muss jetzt beten einmal. Gott, jetzt siehst du den Bike da und ich will jetzt das. Das geht nicht von einem Tag aufs andere. Das ist ein Leben lang, wo Gott Schritt für Schritt, manchmal auch kleinere, manchmal größere, an mir arbeiten will. Gott wird mich nicht überfordern. Gott wird mich nicht überlasten. Wir haben den Gregorio gesehen am Anfang der Predigt. Ich glaube, der Gregorio gehört zu den Christen, der blind ist. Ich glaube, er kennt Jesus. Aber hat eigentlich nicht mehr im Blick, für was Jesus für ihn gestorben ist. Er lebt ein doppelspuriges Leben. Zum einen ist er ein Kind von Gott und sagt, das ist ihm wichtig. Zum anderen lebt er eigentlich nur eine Fassade und sein Leben tief innen ist gar nicht mit Gott. Es ist extrem ein Krampf, es ist extrem anstrengend und ich glaube, eine Person wie Gregorio tut es gut, sich zurückbesinnen, für was hat Jesus mich gerettet, um mich nämlich frei zu machen, um das Leben in der Fülle zu geben und für das muss Gott mich verändern. Lebst du das Leben, wo Gott dich verändern darf? Lebst du das Leben, wo du zugibst, du bist schwach, du hast deine Böcke, du hast deine Sachen, die nicht gut sind von Gott? Lebst du das Leben, wo Gott in dir hinein darf arbeiten? Und wenn du das lebst, hoffe ich schwer, lebst es du, weil du weißt, dass Gott dich in die Fülle führen will. Und nicht, weil er dich in einen Krampf führen will, wo du nachher irgendwie tot und kaputt bist. Lebst du das Leben, weil du das im Blick hast, was Jesus für dich vorgesehen hat? Ist dein Lebensziel auf das ausgerichtet? Auf was bauen wir unser Leben? Ich möchte euch die Frage mitgeben. Auf was bauen wir unser Leben? Und ich hoffe schwer, dass wir nicht auf dem Heu von einer guten Fassade bauen, wo man einmal ein Zünhölzchen hebt und wupp, ist nichts mehr da. Ich hoffe, dass wir mit Materialien können bauen, unser Leben, wo Gott Freude hat, wo auch bestehend vor Gott. Wo auch Gott wirklich unser Leben kann verändern kann und nicht einfach etwas Gutes vorne durch ist. Ich weiss, das fordert ziemlich raus. Ich weiss, es gibt jetzt vielleicht auch zu denken, aber es lohnt sich. Es lohnt sich hundertprozentig, sich auf das einzulassen, weil genau für das ist Jesus gestorben. Genau für das ist Jesus auf die Welt gekommen. Und genau darum hat er gesagt, ich will euch das Leben in der Fülle geben. Das Leben im Überfluss. Das riesige Geschenk. Ich glaube, es ist gut, wenn wir immer wieder uns darauf zurückbesinnen, dass wir gefordert sind, das Geschenk auch wirklich völlig in Angriff zu nehmen. In Besitz zu nehmen. Das zu ergreifen, wie der Paulus und Petrus, Timotheus schreibt. Wir sollen das ewige Leben ergreifen und nicht einfach so ein bisschen bei uns haben. Ich wünsche euch Gottes Gnade, Gottes Hilfe in dem und einfach Freude, auch in den Weg zu gehen, wo Gott uns verändern darf.